So, herzlich willkommen zur letzten Folge von Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerks Preußen-Westfalen. Dieses Jahr mit dem Schwerpunktthema schwere Maschinen, in denen ja die Industriemuseen in Westfalen im Vordergrund gestanden haben. Mein Name ist Tim Rahr und ich kümmere mich um die Koordination des Netzwerks Preußen-Westfalen. Für die letzte Ausgabe waren wir ja in Witten, also wir waren schon an der Ruhr. Und heute sind wir nur ein paar Kilometer flussabwärts weiter in der Henrichshütte in Hattingen. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Olaf Schmidt-Rutsch, wissenschaftlicher Referent und stellvertretender Museumsleiter der Henrichshütte, der uns heute Geschichte und Gegenwart dieses ja sehr interessanten Ortes näherbringen wird. Guten Morgen.
Guten Morgen. Herzlich willkommen im LWL-Museum Henrichshütte. Ein paar Kilometer ruhrabwärts, aber mitten im ja früheren wilden Westen Preußens, wenn man so sagen will. Die Hütte ist 1854 gegründet worden von Grafen Henrich zu Stolberg-Wernigerode und ist von daher eigentlich ein schönes Beispiel für diese Aufschwungphase der Industrialisierung, wie es ja in Nachtigall zum Beispiel auch ist mit dem Bergbau. Das gleiche waren die Rahmenbedingungen hier für die Eisen- und Stahlindustrie. Viel davon ist heute nicht mehr zu sehen aus dem einfachen Grunde, weil so ein Hüttenwerk, an dem Eisen und Stahl hergestellt wurde, natürlich über die Jahrzehnte immer wieder neu entwickelt wurde. Und das war hier in Hattingen ein besonderes Problem, weil die Hütte sehr beengt lag im Ruhrtal. Ja. Und die Modernisierung haben immer dazu geführt, dass aus dieser Anfangsphase tatsächlich nur wenige Gebäude erhalten geblieben sind. Es gibt sie, aber man muss sie schon suchen wollen. Und das zentrale Exponat ist tatsächlich der Hochofen 3 aus dem Jahr 1939, der bis 1987 hier produziert hat. Dann wurde die Henrichshütte stillgelegt, damals mit enormen Protesten in der Stadtbevölkerung. 2 Jahre später ist dann das Industriemuseum hier eingezogen, wenn man so will. Es braucht natürlich Jahre der Restaurierung. Momentan sind wir hier tatsächlich auch in der zweiten Phase der Restaurierung, wo wir die Sachen mal wieder angehen müssen nach 25 Jahren Museumsbetrieb.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und es gibt genug Spuren, denen man hier nachgehen kann. Ein Grundgedanke ist es hier, dem Weg des Eisens zu folgen. Also eine Sache, die uns schon besonders macht, dass man hier praktisch den Produktionsweg im Idealfall folgen kann, wenn nicht gerade Restaurierungsarbeiten sind.
Ja.
Also vom Erz bis zum fertigen Produkt. Und das war eine der Besonderheiten der Henrichshütte, dass man hier ein integriertes Hüttenwerk hatte. Das heißt, alle Schritte, die ich bei der Produktion von der Erzaufbereitung über die Eisenerzeugung bis hin zum Stahl und bis hin zum Stahlguss zur Schmiede und zur Brammfertigung, also zur Fertigung von großen Platten brauchte, konnte ich hier an der Henrichshütte vor Ort machen.
Und das kann auch heute noch so in der Form mehr oder weniger im Museumsbetrieb nachvollzogen werden?
Ja, es kann mehr oder weniger nachvollzogen werden am authentischen Ort oder am historischen Ort tatsächlich bis zur Roheisenproduktion, also bis zu dem Zeitpunkt, wo das Roheisen den Hochofen verlässt. Das Stahlwerk und die übrigen Aggregate sind in den 1990er und 2000er Jahren abgerissen worden, größtenteils. Da ist heute Gewerbegebiet, aber wir können natürlich und sind auch dabei, mit musealen Mitteln diese weiteren Schritte darzustellen, weil nur die Roheisenerzeugung eigentlich auch nur die Hälfte der Geschichte ist.
Ja.
Was den Menschen im Alltag begegnet, ist eigentlich eher Stahl.
Ja. Vielen Dank für die Einleitung, die Sie uns schon geliefert haben. Meine erste Frage wäre jetzt, da wir ja hier Preußen und Er sind, welchen Bezug hat der Standort denn eigentlich zu Preußen? Oder gibt es überhaupt einen Bezug, den man herstellen kann?
Die Bezüge zu Preußen zeigen sich nicht auf den ersten Blick. Die sind natürlich da. Also die Hütte wurde gegründet 1854 in dieser Take-off-Phase, wo vor allem auch ja zum Teil ausländisches Kapital ins Ruhrgebiet gekommen ist, um technische Entwicklung zu fördern. Und so ähnlich war es im Ruhrgebiet eigentlich beim Fall der Henrichshütte auch.
Ja.
Graf Henrich von Stolberg-Wernigerode kam aus dem Harz, war zwar Preuße, preußischer Kammerherr, das hat irgendwie mit ja den ganzen auch Entwicklungen nach dem Wiener Kongress zu tun.
Ja.
Also von daher war er jetzt nicht direkt Ausländer, auch wenn er sehr auf seinen Stand geachtet hat, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Und die Familie Stolberg-Wernigerode war engagiert über Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Eisenproduktion im Harz.
Ja.
Aber dieser Umstieg von Holzkohle auf Koks seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien war natürlich einer der Anlässe, warum dann viele Leute, die in der Eisenproduktion tätig waren, dann gesucht haben, wo finde ich eigentlich optimale Standortstrukturen.
Ja.
Und das war hier in Hattingen tatsächlich der Fall. Es gibt Kohle vor Ort. Es gab damals noch die schiffbare Ruhr 1854, die natürlich von Anfang an eine sehr preußische Angelegenheit gewesen ist.
Ja.
Und es gab zu dem Zeitpunkt Erze, die auf lange Sicht nicht so qualitätvoll waren, wie man das gerne gehabt hätte. Man kann sagen, dass um 1850 hier sowas wie Goldgräberstimmung, oder man sollte eher sagen Erzgräberstimmung, an der Ruhr geherrscht hat. Ja. Und das machte dann halt für die gräflich-stolbergsche Hüttenadministration ein Investment, würde man heute sagen, in Preußens Wilden Westen wirklich interessant. Mhm. Das hat nicht lange gedauert. Graf Henrich war selbst nie in Hattingen. Der hat also seine Techniker hier hingeschickt, ja, und ist auch vor Anblasen des ersten Hochofens gestorben. Mhm. Und ihm zu Ehren wurde dann die Henrichshütte nach ihm benannt. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil über die ganzen Besitzerwechsel, die es über die Jahrhunderte gegeben hat, der Name ja eigentlich bis heute, bis für das Museum, ja, erhalten geblieben ist. Also von daher haben wir da schon die Spuren in die Vergangenheit. Und es ist eigentlich auch ganz interessant als Herausforderung für uns als Museum, auch Wege zu finden, zu zeigen, wie die Anfänge aussahen. Also nicht dieses sehr dominante Denkmal Hochofen, was im Großteil eben eher die Zeit ab 1939 zeigt. Die Halle, in der wir hier gerade sind, die ehemalige Gaszentrale, ist von 1906, da kommen wir schon wieder früher in die, okay, Zeit. Ja. Und man muss sagen, dass es ganz interessant ist, einfach auch museale Wege zu entwickeln, diese Take-off-Phase zu zeigen. Und eines dieser Punkte, die wir da umgesetzt haben, die im Moment aber noch nicht ausgestellt sind, ist dieses große Modell der ersten Hütte mit den 4 Hochöfen, das wir demnächst im Außenbereich zeigen werden und was letztendlich auch ein Projekt, das wir mit Preußen in Westfalen zusammen realisiert haben.
Genau, war. Das war ja das Scheinwerferprojekt, genau. 2024 sogar schon, genau, was sozusagen in Kooperation mit dem Netzwerk Preußen Westfalen dann auch entstanden ist. Genau. Und wenn es dann steht, dann natürlich die Aufforderung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich das auch mal hier vor Ort anzuschauen. Also ich habe es dann ja auch schon mal gesehen, das ist wirklich sehr interessant, sich das anzuschauen.
Und es war halt wirklich ein Weg oder auch Anlass für uns einfach mal ganz konkret über ein solches Projekt in diese Anfangsphasen zurückzugucken, wo halt alles noch ein bisschen kleiner war. Also diese Anlage würde sich heute selbst auf unser Museumsgelände, das ungefähr 2% des ursprünglichen Hüttengeländes umfasst. Also da kriegt man auch eine Idee davon, was hier alles weg ist. Ja. Aber selbst auf unser Museumsgelände würde sich diese Anlage verhältnismäßig weggucken. Ja. Und das sind halt auch so Sachen, wo wir als Museumsleute gefragt sind, um dann auch zu sagen, okay, so fing das mal an.
Aber sonst ist aus der Ursprungszeit tatsächlich nicht mehr so viel hier vor Ort zu sehen?
Es sind eigentlich zwei Gebäude. Das eine ist außerhalb unseres Museumsgeländes, nämlich direkt am Parkplatz. Mhm. Das ist die ehemalige Verwaltung, die tatsächlich als mechanische Werkstatt für die Henrichshütte wahrscheinlich schon 1854, 55 gebaut wurde. Ja. Das zweite, was dann auch wieder für die technologische Entwicklung spannend ist, ist das Bessemer Stahlwerk aus dem Jahr 1872. Mhm. Das ist insofern interessant, dass wir da eigentlich weltweit nur 2 erhaltene Anlagen haben, okay, die dieses doch sehr wichtige Stahlerzeugungsverfahren darstellen. Eins mit Ausstattung ist in Schweden und die leere Gebäudehülle eines Bessemer Stahlwerks hat sich hier in Hattingen erhalten. Ja. Das Ganze ist genau diese Geschichte mit technischem Aufschwung, Innovation, eigentlich diese Frage, wie schnell sich Gesellschaft auch im 19. Jahrhundert umgestaltet. Weil ohne diese Bessemer-Technologie, also kurz gesagt, kam Henry Bessemer auf die Idee, Luft durch das Roheisen zu blasen, um das darin enthaltenen Kohlenstoff zu verbrennen. Kohlenstoff macht Roheisen brüchig, das heißt, ich kann Roheisen nicht schmieden oder walzen, dazu muss der Kohlenstoff raus. Ja. Das konnte man früher machen, indem man stundenlang in der Roheisenschmelze rumgerührt hat. Das ist unter anderem in Witten passiert, auf der Steinhauser Hütte. Mhm. Das hat der gleiche Mensch gemacht, der auch Nachtigall gekauft hat, 1850. Ein Holländer, der ursprünglich aus Indonesien stammte. Ja. Also auch schon wieder eine ganz spannende Geschichte. Ja. Und das war körperlich anstrengende Arbeit. Vor 4, 5 Jahren wurden Reste dieser Steinhauser Hütte ausgegraben durch den LWL. Also auch das ist ein ganz interessanter Aspekt dieser Geschichte, was hier zu dem Zeitpunkt in der Region los war. Und Henry Bessemer kam halt auf die Idee, er macht das einfach, indem er Luft durch diese Schmelze bläst. Dadurch verbrennt der Kohlenstoff und plötzlich habe ich in 20 Minuten mehr Stahl als im Puddelverfahren, wo ich für weniger Stahl vielleicht 4, 5, 6 Stunden gebraucht hatte. Man kann sagen, ohne dieses Verfahren, dieses Blasstahlverfahren, wäre Industrialisierung überhaupt nicht möglich gewesen. Dieser Hunger nach Eisen und Stahl, der uns ja überall begegnet. Eisenbahn ist ein Beispiel, Brückenbau ist ein Beispiel. Wäre ohne diese Innovation überhaupt nicht möglich gewesen. Und wir sind der Ort, wo wir das in Zukunft auch noch stärker erzählen können.
Ja, das klingt ja sehr spannend auch. Wie gesagt, unser Schwerpunktthema ist ja schwere Maschinen. Vielleicht können Sie auch noch ein Wort dazu sagen, welche Maschinen Maschinen man hier vor Ort sich anschauen kann oder welche Überreste von industrieller Produktion?
Die größte Maschine ist für uns natürlich der Hochofen. Man muss diese ganze Geschichte als große Maschine, als großes technisches Aggregat verstehen und ist halt auch nicht nur der Hochofen mit seinen 56 Metern Höhe, sondern eben auch solche Sachen wie die Bunkerebene für die Materialien, die dazugehören, wie die ganzen Verkehrswege, die dazugehören. Eigentlich führt alles, was hier auf dem Gelände zu sehen ist, auf diesen einen Punkt Hochofen hin.
Der ja auch schon von weit her zu sehen ist.
Der von weit her zu sehen ist, wo man natürlich schnell mit solchen Begriffen wie Landmarke und Ähnlichem bei der Hand ist, der momentan wieder restauriert wird nach 25 Jahren. Hat das mal wieder nötig. Das führt natürlich dazu, dass wir leider momentan nicht auf den Hochofen draufkommen. Ja. Aber das Ziel des Museums ist es schon, möglichst allen Menschen auch Zugang zum Hochofen zu eröffnen. Das bedeutet dann von der Restaurierungsseite her, dass wir zum Beispiel alle Ebenen des Hochofens weitgehend durch Aufzüge erschlossen haben. Also bei uns kommt man auch mit Rollstühlen auf die Gichtebene in 35 Metern Höhe und in die Abstichhalle. Und das sind natürlich durchaus auf der einen Seite kann man sagen Eingriffe ins Denkmal, aber man muss ein solches Denkmal auch erklären können und auch allen erklären können.
Ja, und auch für breite Publikumsmassen, Massen in Anführungszeichen auch zugänglich machen können.
Und das war von Anfang an eines der Ziele, die wir hier verfolgt haben. Das zweite Ziel war immer der Umgang mit den Maschinen. Das heißt, es geht uns hier nicht um Schraubenzählen, sondern immer um die Frage, wie Menschen mit diesem Hochofen gearbeitet haben. Von daher gibt es seit Beginn eigentlich ein Oral History Archiv, ein Erinnerungsarchiv, wo wir mit mittlerweile über 400 Intervieweinheiten Interviews mit ehemaligen Beschäftigten geführt haben. Ja. Der große Vorteil ist, dass wir sehr früh damit angefangen haben, weil wir mittlerweile natürlich auch gemerkt haben, dass diese, ich nenne es jetzt mal Erlebnisgeneration, mittlerweile weitgehend verschwunden ist.
Ja.
Und da sind diese Interviews jetzt abgesehen von technischen Herausforderungen wie, wir reden eher von Kassettenrekordern und es ist aber mittlerweile alles digitalisiert, was wir also auf der Habenseite haben. Aber da ist natürlich auch eine Herausforderung, wie gehe ich dauerhaft mit diesem Material um und wir sind gerade dabei, unsere Dauerausstellung ganz neu zu denken, wo diese Interviews auch wieder eine stärkere Rolle spielen werden.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch wirklich ein Fundus ist, gerade auch für heranwachsende Generationen, die ja dann vielleicht auch gar nicht mehr so sehr den Bezug haben zur tatsächlichen Produktionszeit, als es hier die Stahlwerke gab, als es hier die Zechen gab und so weiter. Also wo dann der Bezug fehlt, dass man dann auf diese Oral History, auf diese Erlebnisberichte von tatsächlichen Menschen zurückgreifen kann, die ja auch wirklich gearbeitet haben. Und das ist ja immer noch was anderes, wenn man wirklich sich anhören kann, wie wirklich die Arbeitsbedingungen gewesen sind, als wenn man das nur in Anführungszeichen trocken vor Ort sehen kann.
Das ist der eine Punkt, der uns tatsächlich hier aktuell beschäftigt. Also durch dieses Verschwinden der Erlebnisgeneration merken wir natürlich auch, dass wir ganz anders mit diesem Ort umgehen müssen und diesen Ort auch ganz anders vermitteln müssen. Also als wir hier den Anfangsbetrieb gestartet haben im Jahr 2000, brauchte man auch Hattinger Schülerinnen und Schülern nicht unbedingt erklären, was ein Hochofen ist.
Ja.
Da hat der Vater gearbeitet, der Großvater gearbeitet, die Zeiten sind vorbei. Und unsere Besucherinnen und Besucher wieder abzuholen und zu sagen, warum ist das hier eigentlich wichtig, was wir hier zeigen, ist tatsächlich eine der Herausforderungen, die wir uns stellen. Und wir machen das mit unseren Besucherinnen und Besuchern zusammen. Wir haben seit Oktober hier unten im Foyer die Ausstellung ans Werk laufen, die durchaus auch partizipativ gedacht ist. Ja. Also auf der einen Seite versuchen wir damit neuen digitalen Medien, unter anderem am großen digitalen Hüttenwerk, einfach erstmal eine Idee davon zu vermitteln, was hier überhaupt passiert ist und das Ganze auch eher einfach erklärt. Auch das ist eine der Herausforderungen, denen wir uns hier tagtäglich stellen müssen, weil Museum soll ja Spaß machen. Also vielleicht wollen wir auch ein bisschen Bildungseinrichtung, also wir wollen natürlich Bildungseinrichtung sein, aber es soll auch Spaß machen. Das heißt, ich muss auch Informationen so aufbereiten, dass sie Spaß machen. Und da sind solche neuen Medien oder ein KI-Avatar, den wir jetzt momentan ausprobieren, sind natürlich genau der Weg, um da auch an andere Zielgruppen zu kommen, aber auch selber uns zu beschränken und zu sagen, wir werden jetzt nicht zu technisch. Und hier komme ich dann tatsächlich auch wieder auf diese Vorteile der Oral History zurück. Weil die Art, wie mir dann ein ehemaliger Schmelzer im Elektrostahlwerk erklärt, was er da eigentlich macht, da lerne ich ja viel mehr raus, als aus 20 technischen Dokumentationen, die von irgendwelchen Ingenieuren geschrieben wurden.
Ja.
Und diese Übersetzungsleistung zu leisten, das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, die wir hier als Industriemuseum auch haben.
Ja.
Und das sind einfach andere Ansätze um auch teilweise sehr schwer erklärbare Dinge zu erklären. Also es geht dann bei solchen Sachen los. Man kann sagen, wir konnten hier 700 unterschiedliche Sorten Stahl machen und da sind Chrom, Vanadium und was weiß ich als Zuschläge reingekommen.
Ja.
Wenn ich dann aber sage, stell dich mal in den Baumarkt und guck dir mal Schraubenschlüssel an und da steht Chrom und Vanadium drauf, dann ist das Stahl, der mit Chrom und Vanadium gewürzt wurde und dadurch gewisse Eigenschaften hat. Und wenn ich mir ein Essbesteck kaufe, dann steht da Chrom und Nickel drauf. Ist die gleiche Geschichte.
Ja.
Und das sind solche Geschichten, wo ich glaube, die sind ganz wichtig, um auch in die Lebenswelt der heutigen Besucherinnen und Besucher oder auch der Schülerinnen und Schüler zu kommen.
Ja.
Dann hier nur Tonnen zu zählen, bringt uns da letztendlich überhaupt nicht weiter.
Ja.
Sondern ich muss auch heute noch eine Verbindung zum Alltag unserer Gäste finden. Und das kann man hier auf der Hütte auch. Man kann hier auch ganz neue Fragestellungen entwickeln. Also diese Frage mit zum Beispiel, wie steht ein Mensch zu dem, was er da macht? Und ist es ein Unterschied, ob ich hier auf der Hütte zum Beispiel für den amerikanischen Bildhauer Richard Serra arbeite, was die Henrichshütte auch gemacht hat? Also im Ruhrgebiet bekanntestes Stück von Serra ist der Terminal vom Bochumer Hauptbahnhof. Serra hat hier aber auch einen Würfel für die Berliner Nationalgalerie gemacht.
Ja.
Und wir haben mit ehemaligen Hüttenarbeitern, die in der Schmiede an diesem Würfel gearbeitet haben, vor Jahren schon Interviews gemacht, wo dann genau diese Fragen aufgestellt waren. War das was Besonderes für dich? Und dann so Antworten kriegen wie, das war eine Herausforderung, aber eine Kurbelwelle zu schmieden ist auch eine Herausforderung.
Ja. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Das sind also dann teilweise auch Sachen, die so auch die eigene Perspektive so ein bisschen verändern. Oder gibt es sowas wie kritische Produkte? Die Henrichshütte war beteiligt am Bau des ersten Druckreaktors für das erste Kernkraftwerk in Gundremmingen, hat Panzerstahl für die NATO gemacht, hat aber auch die Getriebeteile für die erste Großwindanlage gemacht. Also da sieht man auf der einen Seite eine unheimliche Bandbreite an Produkten.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch fragen, ja, was machen diese Produkte mit der Welt? Und da finde ich diese, im Prinzip diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Unterschied zwischen Kernkraft auf der einen Seite und Windenergie auf der anderen Seite oder Wasserkraft auf der anderen Seite, finde ich natürlich ganz wichtig, auch für Diskussionen, die wir momentan aktuell führen.
Ja.
Jetzt mal abgesehen von Rüstungsproduktion und auf der anderen Seite von ja auch eher unvermuteten Objekten. Ein Objekt, das wir in der Sammlung haben, ist eine Vorstufe dieser Aussichtskuppel für die internationale Raumstation.
Ja,
also die Dinger sind in Hattingen geschmiedet worden, zweieinhalb. Eine ist im Weltraum, eine liegt irgendwo in den Staaten und die dritte war irgendwo einen Millimeter an irgendeiner Stelle außer Norm, deswegen ist die gar nicht aus Hattingen rausgekommen und die konnten wir für die Sammlung sichern.
Ja.
Und da bin ich dann ganz schnell weg von alter Industriekultur, sondern dann bin ich wirklich bei aktueller Hightech und dann bin ich bei solchen Bildern mit Alexander Gerst sitzt mit der Maus vor dieser Kuppel und guckt in den Weltraum.
Ja.
Und da habe ich ganz andere Anknüpfungspunkte, was denn hier Produkte der Henrichshütte waren.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch eine Besonderheit der Henrichshütte gewesen. Die hätten aufgrund der 1854 noch optimalen Rahmenbedingungen mit schiffbarem Fluss, Eisenbahn hatten wir noch nicht. Der optimalen Rahmenbedingungen hätten die natürlich schon eigentlich ab 1900 keine Überlebenschance mehr gehabt, wenn die sich nicht spezialisiert hätten. Mhm. Das heißt, dass auf der Henrichshütte sind eigentlich, da sind wir beim Thema schwere Maschinen, eigentlich Sachen entstanden, die andere Hütten so ohne weiteres nicht konnten.
Ja.
Also alles, was irgendwie schwer war, war schwierig, war große Gussstücke, große Schmiedestücke, da war die Henrichshütte drauf spezialisiert. Deswegen findet man hier in der Konstruktion zum Beispiel auch wenige Teile, die tatsächlich auf der Henrichshütte entstanden sind, weil das hat man dann auch woanders eingekauft.
Ja, vielen Dank. Dieser Bezug zur Lebenswelt, da kann man ja auch gerade so ein jüngeres Publikum, die vielleicht sonst gar nicht mehr wüssten, was ist hier passiert und was hat das eigentlich mit meinem Alltag, mit meinem Leben zu tun, aber so kann man sie vielleicht abholen und dann noch so ein bisschen denen zeigen, ja, das, was hier passiert ist, das hat bis in die Gegenwart auch einen Bezug zu eurem Leben, zu eurer Alltagswirklichkeit. Also das ist ja schon mal spannend, das auch dann zu vermitteln, denke ich mal.
Und es ist ganz einfach. Also wenn man sich vorstellen würde, wie die Welt aussehen würde ohne Stahl, das hört sich immer so, also ich will gar nicht in diese Richtung kommen, so Stahl regiert die Welt oder sowas. Also das ist auch irgendwie Technikgeschichte, die schrecklich überholt ist.
Ja.
Aber einfach mal so zu überlegen, wo man irgendwie Stahl in der Hand hat im Alltag. Und ich sagte ja gerade schon Schraubenschlüssel und Essbesteck, da geht's ja schon los.
Ja.
Und dann sind wir bei Brücken und dann sind wir bei Eisenbahnen und dann sind wir bei Autos und dann sind wir bei Bussen.
Ja.
Und dann bleibt dann schon verhältnismäßig wenig über. Und ich denke, das sind auch Diskussionen, die man führen muss jetzt gerade im Hinblick, da sind wir dann auch wieder sehr zeitaktuell, wie denn die Zukunft der Stahlindustrie aussieht. Mhm. Und so Themen wie Globalisierung spielen dann natürlich auch eine Rolle. Der Hochofen 2, der hier bis 1989 noch stand, ist komplett abgebaut worden und nach China gegangen.
Ja.
Das heißt, man hat eigentlich auch genug Entwicklungshilfe dafür geleistet, dass heute der chinesische oder die chinesische Konkurrenz so übermächtig ist. Es ist ja nicht so, wir reden immer viel von Stahlkrise und alles wird stillgelegt.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass kein Bedarf an Stahl mehr da war.
Und dass kein Stahl mehr produziert
wird. Ja. Also heute wird viel mehr Stahl produziert als 1987, als ihr den Hochofen stillgelegt haben.
Ja.
Auch das sind Geschichten, die man natürlich erzählen kann und erzählen muss. Und in dem Moment werde ich auch als Museum ganz aktuell.
Ja.
Und wir wollen in Zukunft jetzt bei der Konzeption der Dauerausstellung 4 Themen immer wieder aufgreifen und immer wieder thematisieren. Das ist zum einen Nachhaltigkeit, das ist Strukturwandel, das gehört natürlich mit dem Arbeitskampf und dem Hüttenkampf auch in unsere DNA.
Ja.
Das ist Innovation und Globalisierung.
Ja.
Und da bin ich natürlich dann sofort in einem ganz anderen Feld. Also wenn ich dann nur sage, der Hochofen ist 1939 gebaut worden und Veränderung von Arbeit ist auch so ein Thema. Wie viele von unseren Gästen könnten sich denn die Arbeitsbedingungen noch vorstellen?
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Was für die Generation vorher komplett normal war. Und auch da können wir natürlich mit Lebensgeschichten aufwarten. Und das ist jetzt nicht nur diese Geschichte, die wir dann immer relativ schnell im Kopf haben, von den sogenannten Gastarbeitern, die hier hinkommen und dann bleiben,
ja,
sondern auch die Geschichten von Bauernsöhnen aus Niedersachsen in den 1950er Jahren, die halt da kein Auskommen gefunden haben und für die dann irgendwo die Henrichshütte oder die Arbeit in der Schwerindustrie auch das gelobte Land war.
Mhm.
Und eigentlich ist diese Geschichte der Menschen, die hier gelebt und gearbeitet haben, natürlich viel, viel spannender.
Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, 1987 wurde der zweite Hochofen abgebaut. Wie war denn so der Weg von der Industrie zum Museum? Also wann ist das Museum hier und wie war sozusagen der Übergang?
Der Übergang ging tatsächlich verhältnismäßig zügig. Also die Roheisenproduktion ist 1987 stillgelegt worden hier und 1989 hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe beschlossen, die Hochofenanlage des Hochofens 3, also wie gesagt nur diesen kleinsten Teil der Hütte, wenn man das so will. Ja. Es ist groß genug, aber es ist der kleinste Teil der Hütte. Es macht auch genug Arbeit.
Das glaube ich, ja.
Aber nichtsdestotrotz, es ist ein kleiner Teil. Dann als Industriemuseum zu übernehmen. Das heißt, von daher waren wir verhältnismäßig früh nach der Stilllegung hier als Standort auch präsent.
Mhm.
Man muss dazu sagen, dass diese Phase Ende der 80er Jahre waren viele der Anlagen, die wir heute so kennen als Hüttenmuseen, also beste Beispiel Völklinger Hütte oder auch hier Landschaftspark Duisburg-Nord, waren eigentlich alle noch nicht entstanden oder in trockenen Tüchern. Das heißt, wir waren hier verhältnismäßig früh, was diese Entscheidung anging. Und von daher war das schon eine Herausforderung oder ist bis heute eigentlich eine Herausforderung an allen Stellen, was zum Beispiel Fragen der Restaurierung angeht.
Mhm.
Also ein Hochofen ist tatsächlich auf Verschleiß gebaut. Der läuft 10 Jahre durch und danach wird er neu aufgebaut.
Ja.
Und wir haben den natürlich am Ende dieser 10 Jahre übernommen. Und so sah der halt auch aus. Und dann erstmal zu gucken, wie gehe ich denkmalpflegerisch damit um, war mit Sicherheit eine Herausforderung. Und das hat auch dazu geführt, dass der eigentliche Museumsbetrieb eigentlich dann erst im Jahr 2000 gestartet ist.
Mhm.
Zuerst mit 3 Wegen, mit dem Weg des Eisens, also dem Weg der Produktion. Wir hatten dann einen grünen Weg, also einen ökologischen Weg. Auch das von Anfang an ein wichtiges Thema für uns, wie sich eigentlich die Natur auf solchen ehemaligen Industrieanlagen wieder ausbreitet.
Ja.
Und wir haben die Kinderebene mit der blauen Ratte. Das waren also die Sachen, mit denen wir angefangen haben. 2003 dann die Gaszentrale, in der wir uns hier befinden, und zwar der Veranstaltungsteil. Das war eine Entscheidung, die auch daraus kam, dass Hattingen keine eigene Stadthalle haben. Wir haben also ein Veranstaltungszentrum, Veranstaltungsraum mit eigenen Veranstaltungstechnikern, was den Museumsbetrieb zum Teil auch sehr leicht macht, jetzt abgesehen davon, dass wir hier Veranstaltungen machen können von, ich sag mal, vom Flohmarkt bis zum philharmonischen Konzert.
Ja.
Also die ganze Bandbreite. Und der Ort ist auch sehr gut angenommen. Wir haben also eine sehr gute Auslastung, was solche Sachen angeht und haben da mit Sicherheit auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Eben auch vor dem Hintergrund, dass Hattingen keine eigene Stadthalle hatte. Und für uns war, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der da reingekommen ist, auch als Museum. Ich glaube, wir müssen uns darüber klar sein, dass technische Denkmäler in der Größenordnung auch Freunde brauchen und Rückhalt brauchen. Und das haben wir, glaube ich, unter anderem genau dadurch geschafft, dass wir als Ort verhältnismäßig früh, noch vor dem historischen Teil der Gebläsehalle, verhältnismäßig früh offen waren für jegliche Form von Veranstaltung. Und im Anfang war es tatsächlich so, dass viele der ehemaligen Hüttenarbeiter gesagt haben, mein Arbeitsplatz ist weg und jetzt machen die dann ein Museum. da stießen Welten aufeinander.
Ja.
Und es gab genug Leute, die in Hattingen gesagt haben, wir setzen da nie wieder einen Fuß aufs Gelände. Und das hat sich letztendlich durch diese Offenheit auch relativ, ja, schnell kann man nur auch nicht sagen, aber es hat sich dadurch, ist das wieder ein Ort geworden, der heute in Hattingen präsent ist und der heute ganz anders wieder, ja, zur Lebenswirklichkeit der Leute zumindest in Hattingen gehört.
Also eine Art Treffpunkt.
Eine Art Treffpunkt.
Über den Museumsbetrieb hinaus. Also wirklich, wo die Veranstaltungen von ganz unterschiedlichen Menschen hier aus Hattingen und vielleicht auch aus der Umgebung dann hier stattfinden können.
Genau, auch aus der Umgebung. Also wir sind immer gut bei, ja, jetzt durch die Schließung des Hochofens sind wir jetzt momentan bei einer aktuellen Zahl von ungefähr 90.000 Besuchern. Mhm. Hattingen hat nicht so viele Einwohner. Also das, und wir sind halt Randzone, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also von daher ist das schon eine Sache, die als Konzept für die Menschen funktioniert. Und wir können auf der einen Seite sagen, ja, früher hat die Hütte das Leben der Menschen in Hattingen geprägt, was mit Sicherheit richtig ist und auch dazu geführt hat, dass es 87 die Proteste gab, weil das war der einzige Anbieter von Lehrstellen, von Lehrlingsausbildung. Großteil der Menschen hat hier gearbeitet, dann kam noch die ganze Zuliefererindustrie dazu. Und dann ist natürlich ganz spannend, sich anzugucken, wie sich das entwickelt hat. Also der Gewerbe- und Landschaftspark ist gut ausgelastet mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, also das muss wohl geklappt haben.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man sagen, hier das Leben der Menschen hier in Hattingen wurde durch die Hütte geprägt. Mittlerweile spielen wir eine ganz andere Rolle. Ob es dann Programme für Schulklassen sind, die regelmäßig kommen.
Ja.
Wenn ich dann jetzt einen Schritt weitergehe, bin ich bei, ja, zum Beispiel Abi-Partys, die regelmäßig über uns kommen. Ich bin dann bei kulturellen Veranstaltungen, Comedy, Konzerten. Also wir haben jetzt im Januar, glaube ich, erst einmal ein Konzert, was Musik von Bridgerton spielt und solche Geschichten. Also es passieren da wirklich spannende Sachen bei uns, die auch einfach immer wieder Leute ranziehen.
Ja.
Und die Gastronomie ist gut ausgebucht für Firmen-Events, für Familienfeiern und so. Und da verbinden natürlich viele Leute heute mit Henrichshütte was ganz anderes als jetzt unbedingt Eisen und Stahl.
Hm.
Aber das ist natürlich auch durchaus eine spannende Erfahrung und deswegen sind wir auch ganz offen jetzt bei der Entwicklung der Dauerausstellung, wo wir fragen, was interessiert eigentlich unsere Besucher?
Ja.
Und gehe ich nicht vielleicht eine falsche Richtung, indem ich vielleicht die falschen Geschichten oder die falschen Ansätze erzähle? Und der Standort kann das. Das ist natürlich auch durchaus eine Herausforderung für uns.
Ja, also wirklich ein Musterbeispiel, könnte man ja fast sagen, für den Strukturwandel hier auch im Ruhrgebiet, der ja auch dann im Großen stattgefunden hat, aber dann kann man den hier auch tatsächlich vor Ort auch im Kleinen nachvollziehen.
Da haben wir natürlich gewisse Standortvorteile, das muss man ganz klar sagen. Also Ruhrgebiet ist die eine Sache, aber da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Wenn man an Eisen und Stahl denkt im Ruhrgebiet, denkt man erstmal an Krupp.
Mhm.
Mit Krupp hatte diese Hütte nie was zu tun
und
war halt auch immer irgendwo von der Geschichte her Randlage. Das hat aber auch gewisse Vorteile. Zum Beispiel ein Punkt, den wir hier spielen können, ist, dass wir über unterschiedliche Netzwerke, nicht nur Preußen in Westfalen, natürlich auch ganz unterschiedlich vernetzt sind. Wir haben hier praktisch den gemeinsamen Ankerpunkt der Route Industriekultur im Ruhrgebiet und von Wassereisenland, also Südwestfalen, weil wir auch genau nicht nur geografisch an der Grenze zwischen den beiden Bereichen sind, sondern eigentlich auch historisch genau an der richtigen Grenze.
Ja.
Das ist dann tatsächlich weniger der Hochofen, sondern mehr das Bessemer Stahlwerk, weil von dieser frühen Industrialisierung zur Hochindustrialisierung passiert eigentlich diese Entwicklung, diese Veränderung genau da.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein großer Reiz für uns, immer nach beiden Richtungen zu gucken.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Der zweite Punkt, der auch eine Rolle spielt, ist, dass wir hier vielleicht sogar sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal haben, was die Rahmenbedingungen von Industrialisierung, industrieller Geschichte angehen. Wir haben auf dem Gelände tatsächlich einen Steinkohlenflöz, das wir zeigen können. Das heißt, da sind wir also genau in dieser Erdgeschichte und warum ist das hier alles wichtig?
Ja.
Und wir haben in 200 Metern Entfernung den Stumpf von Hochofen 2, der nach China gegangen ist.
Ja.
Das heißt, wir haben eigentlich die gesamte Geschichte der Industrialisierung von den Ursprüngen bis zur Deindustrialisierung, inwieweit der Begriff passt oder nicht, da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren.
Ja.
Auf unserem Gelände und können Geschichten dazu erzählen.
Ja. Oder vom Regionalen, vom Lokalen hin zum Globalen.
Vom Lokalen zum Globalen. Auch solche Fragen wie Infrastrukturgeschichte. Erst ist ein Fluss wichtig, dann stört ein Fluss. Tatsächlich ist die Ruhr 1959 komplett verlegt worden. Ein kleiner Tipp, man darf ja auch für andere Einrichtungen des LWL Werbung machen. Wir haben mit dem Medienzentrum für Westfalen vor 2 Jahren den Film Die Ruhr gibt Raum digitalisiert, der auf YouTube abrufbar ist, der ein wunderbares Zeitdokument ist, aus einer Zeit, wo die Henrichshütte gesagt hat, wir sind Industrie und wir können alles. Und wenn der Fluss uns stört, dann wird er halt verlegt. Ja. Also wer mal 20 Minuten, 25 Minuten Zeit hat, ein wirklich spannendes Zeitdokument filmisch zu sehen, dann kann ich das wirklich nur empfehlen. Da kriegt man also viel von der Hütte mit und ist einfach ein fantastisches Zeitdokument, so als kleine Werbeeinlage zwischendrin, um dann irgendwie so ein bisschen zu vernetzen. Aber also der Film lohnt sich wirklich.
Das klingt ja ganz spannend, weil einfach der Zeitgeist ja auch ein ganz anderer war. Ja. Also heute wäre das ja undenkbar, dass heute spricht man ja eher von Renaturierung von Flüssen und ja, vor etwas über 50 Jahren dann das komplette Gegenteil
davon. Ja, und das hat die auch überhaupt nicht interessiert. Und es gibt dann also Szenen, wo alte, schöne Bauernhäuser umgewalzt werden und der Bagger schon irgendwie warm läuft, während die Kinder noch ihre Hühner retten. Also es ist teilweise auch etwas unfreiwilliger Humor, der da eine Rolle spielt. Aber es ist genau dieser Punkt, Veränderung von Landschaft. Wie ist das eigentlich, wenn sich plötzlich so ein Hüttenwerk breit macht? Ja. Und das sind natürlich auch genau Sachen, die, und da sind wir fast wieder in dieser preußischen Gründungsphase, die da natürlich auch Thema waren, wo Hattingen dann zwar eine, ja, mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Stadt war und dann plötzlich da jemand von außen kommt, der da innerhalb weniger Jahre ein komplettes Hochofenwerk hochzieht. Also da sind wir natürlich durchaus bei solchen Geschichten wie Tesla in Brandenburg oder sowas. Ja. Ne? Aber es ist eigentlich schon fast wieder als Zeit für uns zu weit weg, dass man sagt, eigentlich das ganze Ruhrgebiet ist auf die Art entstanden.
Ja.
Und da sind solche Strukturen, die sich dann auch, ja, man braucht ja nur durchs Ruhrgebiet zu fahren, um zu sehen, wo das mit diesen Strukturen so hingekommen ist.
Ja.
Aber das sind natürlich genauso Geschichten, die auch spannend sind, immer wieder zu erzählen, um zu sagen, okay, es ist halt nicht nur ein alter Ort, der irgendwie Vergangenheit erzählt, sondern diese Relevanz für heute müssen wir, glaube ich, immer wieder rausarbeiten und ist auch eine von unseren Aufgaben.
Ja, wie ist das mit praktischen Tätigkeiten? Also viele Industriemuseen haben ja so Angebote für die Besuchenden, dass man auch praktisch tätig werden kann. Wie ist das bei Ihnen hier?
Praktisch? Ja, praktisch tätig ist natürlich im Rahmen der Möglichkeiten immer so durchaus eine Herausforderung, gerade was Eisen- und Stahlindustrie angeht. Und wir haben tatsächlich das Glück, dass unser Förderverein regelmäßig hier eine Schaugießerei betreibt.
Ja.
Während wir uns mal vor Jahren Gedanken gemacht haben, wie man diese Faszination von flüssigem Metall überhaupt in eine Ausstellung reinkriegen kann, haben die dann einfach gesagt, dann gießen wir einfach. Also tatsächlich wirklich so zupackend. Und wo regelmäßig dann das nicht nur vorgeführt wird, sondern zum Beispiel Formen, dieses Einformen in Sand und so kann dann auch selber ausprobiert werden. Ansonsten versuchen wir natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, ich sag mal auch technische Abläufe, niedrigschwellig darzustellen. Das ist auf der einen Seite natürlich über eine mediale, eine digitale Vermittlung, die wir hier ausgebaut haben in den letzten Jahren. Aber wir sind auch gerade wieder dabei, uns wieder stärker Gedanken über Hands-on-Elemente zu machen und in die Richtung nochmal wieder weiterzudenken, nachdem viele Sachen, die wir am Anfang gedacht haben, die funktionieren würden, vielleicht dann auch im Außenbereich nicht immer so toll funktionieren.
Ja.
Aber wir sind tatsächlich momentan in einer Phase der kompletten Neuaufstellung, was den Museumsbetrieb angeht.
Ja.
Das heißt, wir haben im Oktober 2025 die Ausstellung ans Werk eröffnet, die in diese Richtung geht. Wir werden 2027 die Geschichte der Henrichshüttener Ausstellung darstellen und hoffen, dass wir dann 2029, da werden die LWL Industriemuseen 50, dass wir dann auch so weit sind mit den Restaurierungsarbeiten, dass wir dann auch das Außengelände neu gestaltet haben mit neuen Orientierungssystemen. Also für die nächsten Jahre wird der Schwerpunkt tatsächlich weniger auf Sonderausstellungen stehen, sondern mehr auf Entwicklung der Dauerausstellung.
Ja, also das wäre jetzt auch meine letzte Frage zum Abschluss gewesen. Wie sieht sozusagen die Zukunftsplanung aus? Wie sieht die Zukunft aus, das Museum? Also es wird eine neue Dauerausstellung dann auch geben und Sie haben auch schon mal angedeutet, dass sozusagen Renovierungsarbeiten jetzt auch stattfinden müssen, also wirklich dann auch nach Museumseröffnung sozusagen, dass es jetzt wieder an der Zeit ist, dass von Grund auf vielleicht auch wirklich saniert werden muss.
Ja, von Grund auf ist relativ. Man sieht halt, manchmal kommen die Probleme etwas unvermutet. Bei uns war es die zentrale Windleitung, die praktisch Luft in den Hochofen bläst und die jetzt mittlerweile von der Aufhängung doch ein bisschen kritisch war, dass die jetzt komplett demontiert werden muss und neu aufgebaut werden muss.
Ja.
Das sind so Sachen, die natürlich sich sofort unmittelbar auf den Betrieb ausschlagen. Aber die Ideen, diese ganze Geschichte neu zu denken und auch mit neu medial zu denken, auch das ist natürlich ein Thema.
Ja.
Die gibt es, den Plan gab es schon länger. Das hat natürlich jetzt eine gewisse Brisanz bekommen, was so unsere internen Planung angeht. Also wir hätten eigentlich vom Gefühl her, wären wir erst an das Außengelände gegangen, jetzt gehen wir erst an die Innenräume, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, um letztendlich genau diese Dauerausstellung neu zu entwickeln. Das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen, wird auch neue Wege bringen. Das Modell hatten wir ja schon erwähnt. Diese digitale Lösung probieren wir gerade unten aus. Wir lernen da gerade auch unheimlich viel. Und letztendlich ist es auch die Möglichkeit, auch Geschichten neu zu erzählen. Also von dieser Geschichte, die stark durch Erlebnisgeneration geprägt ist, dann eben eher wieder zu einer Zielgruppen, ja, oder nicht zielgruppenorientierteren wäre falsch, aber an heutigen Zielgruppen und Fragestellungen orientierten Dauerausstellung. Und das ist eine Aufgabe, die Spaß macht, die uns auch fordern wird, die auch uns selber immer wieder dazu bringt, neu zu überdenken, was wollen wir hier eigentlich erzählen. Und wir haben mit der Ausstellung ans Werk dann einen ersten Versuch gemacht, auch sowas wie Kernthemen zu definieren. Mhm. Und solche Kernthemen, die wir jetzt unten auch schon mit einzelnen Exponaten tatsächlich erstmal nur anmoderieren, sind tatsächlich Hüttengründung. Also man muss Graf Henrich erklären, wenn man wissen will, warum diese Hütte so heißt.
Ja.
Wir haben dann diese Industrialisierungsphase im 19. Jahrhundert, also praktisch die Industrialisierung von Raum und Zeit, wenn man so will. Das ist es ja unterm Strich. Wir haben das Thema Krieg, wir haben das Thema Zwangsarbeit, wir haben das Thema Migration, wir haben das Thema Widerstand und Arbeitssicherheit. Das sind also so diese ersten Punkte, die wir aufmachen. Wir sind aber auch immer noch offen für Ideen, die dann wirklich von unseren Besucherinnen und Besuchern dann in verschiedenen Partizipationsformaten, die wir jetzt gerade entwickeln, für den Bereich unten auch entwickeln werden.
Ja.
Wir sind dabei, natürlich auch Bildung und Vermittlung für Kinder weiterzuentwickeln, denen jetzt einen festen Raum zu geben, wo auch einfach Aktionen durchgeführt werden können. Wir haben also eins unserer Gebäude, das ehemalige Laborgebäude, leergezogen, wenn man so will, und sind jetzt gerade dabei, das nicht nur in Stand zu setzen, sondern auch Konzepte dafür zu entwickeln, dass Museumspädagogik, Bildung und Vermittlung einen festen Platz hier auf dem Gelände hat. Und da sind also ganz viele Bälle in der Luft, die wir gerade spielen, die aber natürlich auch nicht nur eine Herausforderung sind, sondern einfach auch Spaß machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das sind ja auch Entwicklungen, sage ich mal, die viele Museen, ja auch gerade die Industriemuseen, wie wir das gerade eben schon mal erwähnt hatten, mit dem sozusagen Aussterben der Generation, die tatsächlich hier noch gearbeitet hat, die Arbeitsabläufe noch tatsächlich miterlebt hat, hin zu denjenigen, die im Grunde gar nicht mehr den großen Bezug haben zur Technik, zur Industriegeschichte. Und da muss man natürlich, wie Sie ja eben schon gesagt haben, auch seine eigene Erzählung, seine eigene Vermittlungsweisen auch überdenken und überarbeiten und immer wieder aktualisieren. Und das klingt ja so, als wenn Sie da auf einem wirklich guten Weg wären.
Das sind aber auch wirklich Erfahrungen, die wir gemacht haben über die Jahre. Also wir hatten mal ein interessantes Gespräch mit dem Förderverein. Wir waren natürlich im Anfang letztendlich auch selber sehr fasziniert von diesem Thema Hüttenkampf und Widerstand. Und das hat natürlich auch die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch nachhaltig geprägt. Und wir haben eigentlich alle 5 Jahre immer versucht, irgendwas zu diesem Thema Hüttenkampf zu machen. Wir haben es tatsächlich auch nochmal vor, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen, dann zum 40-Jährigen jetzt, 2027 zumindest, irgendeine kleinere Aktion dazu zu machen. Und wir haben aber gemerkt, dass die Auseinandersetzung der Leute, die es eigentlich betroffen hat, sich über die Jahre verändert hat.
Mhm.
Da sind natürlich auch Wunden verheilt. Und irgendwann war man an dem Punkt, wo dann auch in den Interviews solche Sätze kamen, wie wir wollen ja eigentlich nicht immer nur über einen Hüttenkampf reden, sondern wir wollen eigentlich auch über unsere Arbeit reden.
Ja.
Und dann kommen dann manchmal solche Sachen, die man natürlich auch hinterfragen sollte. So, was wir gemacht haben, konnte keiner. Aber es war natürlich gerade an so einem Standort wie Hattingen auch ganz viel Stolz in die Produkte da drin. Und das ist so eine Sache, die wir am Anfang tatsächlich auch etwas aus den Augen verloren hatten, wo wir jetzt dabei sind, einfach auch in Richtung dieser Produktebene zu denken, stärker zu denken, muss man sagen. Also diese Cupola, diese Aussichtskuppel geht so in diese Richtung. Oder dass wir im Rahmen einer Ausstellung zur Rüstungsgeschichte der Henrichshütte tatsächlich einen kleinen Schützenpanzer für die Sammlung sichern konnten. Wo ich dann also auch wieder so ein Produkt habe, wo es eine Geschichte zu gibt. Und das kann man natürlich weiterziehen. Es ist natürlich schwierig dann, eigentlich 2 Sachen sind schwierig. Zum einen, die meisten Sachen sind irgendwie sehr groß und sehr schwer gewesen. Das kriegt man dann teilweise sehr schwer in der Ausstellung rein. Und der zweite Punkt, der auch immer eine Rolle spielt, ist, dass die Henrichshütte als Hersteller eigentlich nie wirklich in Erscheinung getreten ist. Das heißt, was man gemacht hat, ist Vormaterial. Das heißt, wenn ich dann irgendwie Vormaterial für eine Maschine von MAN geliefert habe, steht natürlich am Ende nicht Henrichshütte drauf, sondern MAN drauf.
Ja.
Und da ist für uns dann zeitweise auch wirklich spannend rauszukriegen, wo die Hütte überall dran beteiligt war. Und wenn man dann so durch die Werkzeitschriften blättert, die es dann doch mittlerweile auch zum Großteil digital gibt, dann merkt man schon, ach, da waren die auch beteiligt und damit haben die auch Werbung gemacht. Und da merkt man, dass da also schon irgendwas auch an Stolz von den Leuten dahinter steckte, die hier gearbeitet haben. Aber dann natürlich auch an Unverständnis, warum das dann plötzlich alles schlagartig weg war.
Mhm,
und ja. Da bin ich natürlich auch bei so einer Frage, was macht Arbeit überhaupt für mich aus? Und wenn ich heute so sehe, wie mobil jüngere Leute heute bei ihren Jobs sind und man früher sich eher Gedanken gemacht hat in der Richtung, boah, wenn du Glück hast und auf der Hütte anfängst, dann machst du das auch bis zu deiner Rente. Ja. Das ist eine ganz andere Denkweise, die ja für die Generation zum Teil auch nicht aufgegangen ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Ja.
Aber es ist natürlich auch ein anderer Ansatz von Arbeit. Nach dem Motto, wenn die Hütte anruft, bin ich natürlich sofort da.
Mhm.
Das ist natürlich was ganz anderes als Work-Life-Balance. Und auch solche Geschichten, auch solchen Geschichten kommen wir natürlich über Interviews auf die Spur. So nach dem Motto, wie sieht's denn aus mit Vereinen hier? Ja, wenn es in die Schicht gepasst hat. Also solche prägenden Elemente, die vor 20, 30 Jahren als Ideen vollkommen normal waren, wo auch nicht drüber diskutiert wurde. Und das sieht natürlich heute auch durchaus anders aus, sieht ja auch in unserem eigenen Arbeitsalltag anders aus.
Ja.
So ehrlich müssen wir ja auch sein.
Ja, klar. Ja.
Und solche Fragen aufzunehmen und solche Fragen dann auch zu diskutieren und darzustellen, Arbeitssicherheit. Wer könnte sich denn heute vorstellen, hier irgendwie so arbeiten, ohne Helm zu machen?
Ja.
Wir haben also unten in der Ausstellung jetzt auch schon zum Thema Arbeitssicherheit ein paar Schuhe von jemandem, der 1982 einen Unfall hatte und mit beiden Füßen in einem glühenden Eisen gestanden hat.
Ja.
Und dann sagt, ja, hat man alles wieder irgendwie hingekriegt. Also das passende Interview dafür haben wir dann auch.
Ja.
Und das sind die Bandbreiten, die wir hier zeigen können und die wir in Zukunft auch weiter ausbauen wollen.
Ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Viel Vergnügen natürlich, viel Spaß auch bei der auch Neukonzeption der Dauerausstellung. Und dann sage ich vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank für Ihre Einführung hier in die Geschichte der Henrichshütte und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich kann nur empfehlen, sich auch hier mal in Hattingen vorbeizugucken. Und dann sage ich auch vielen Dank, dass Sie sich für die Industriegeschichte Westfalens interessiert haben und dass Sie uns treu geblieben sind. Und auch nächstes Jahr wird es wieder weitergehen. Ich werde wieder verschiedene Netzwerkpartnerinnen besuchen und hoffe ich natürlich, dass Sie auch alle wieder mit dabei sind. Vielen Dank.